Jetzt wird Herr Professor Dr. Geisler referieren über die medikamentöse Therapie sowie auch Zukunftshoffnung und dergleichen. Anschließend gibt es eine Absprache zwischen Professor Geisler und Herrn Krause, die werden das so etwa zusammen vortragen bezüglich der neuen Patientenstudie.
Ja, ich begrüße Sie. Mich gefreut, auch das Bild aus Freiburg zu sehen, von meiner ehemaligen Wirkungsstätte. Ich muss sagen, die Sportmedizin hat da ja auch wirklich eine exzellente Arbeit immer gemacht, auch in der Kooperation mit den Onkologen. Und worüber ich mit Ihnen heute sprechen will, ist letztendlich der Stellenwert der medikamentösen Therapie oder anderer palliativen unterstützenden Therapien zusätzlich zur Chemotherapie. Also wir gehen jetzt die einzelnen Stadien durch. Wir wissen, dass der Chirurg der einzige letztendlich Arzt ist, der eine Heilung erzielen kann. Das wissen wir, auch wenn das nur so in 20% der Fälle leider erfolgreich ist, dauerhaft. Aber das haben wir auch in der neuen deutschen nationalen S3-Leitlinie. Das ist wichtig für Sie zu wissen, die wird dieses Jahr veröffentlicht. Wir haben letztes Jahr 2012 und auch jetzt Anfang 2013 haben sich alle Spezialisten, die sich wissenschaftlich mit Pankreaskarzinom befassen, zusammengesetzt und haben die deutsche nationale Leitlinie der Deutschen Krebsgesellschaft, die aus dem Jahr 2007 stammt, neu aktualisiert, und da gibt es durchaus die eine oder andere neue Empfehlung. Das heißt, was ich Ihnen heute sage, ist auch das, was jetzt in dieses Jahr, wenn sie veröffentlicht wird, in der deutschen Leitlinie drinstehen wird. Und wichtig für Sie nochmal, diese Krebsgesellschaftsleitlinie hat den höchsten Standard bei der, weltweit eigentlich den höchsten Standard bei der Interpretation der Studienergebnisse. In eine solche Leitlinie kommt nichts rein, was nicht eindeutig wissenschaftlich als nützlich für den Patienten erwiesen ist. Ja, also nicht das, was irgendwo mal in einer kleinen, unkontrollierten Studie publiziert wurde und da meint man kann es machen, sondern hier wurden nur voll publizierte Studien analysiert. Das waren über 20.000 und jede einzelne Studie wurde von Methodikern der AWMF letztendlich analysiert. Die Qualität der Daten wurde analysiert. Nicht jede Studie, die einfach publiziert wird, ist gut, sondern man muss auch genau reingucken, was wurde dort gemacht. Und aufgrund diesen ganzen Ergebnissen kam jetzt diese neue Empfehlung zustande. Also das, was ich Ihnen jetzt sage, ist das, was laut deutscher Leitlinie im Jahr 2013 gültig sein wird. Und das ist auch eine Handlungsanleitung für uns Ärzte. Und darauf können Sie sich als Patient berufen. Also der Chirurg ist der einzige Faktor, der eine Heilung erzielen kann. Das ist auch klar, das steht ganz vorne in der Leitlinie drin. Alle anderen Therapieverfahren haben keine Option auf eine Kuration, also auf eine Heilung. Da muss der Chirurg ran. Sie wissen, dass der Chirurg aber auch nur dann eine 5-Jahres-Überlebensrate von 20-23% erreichen kann, wenn der Onkologe zusätzlich eine Chemotherapie durchführt. Denn ohne Chemotherapie alleine liegt der Chirurg auch nur bei 10-15%. Das heißt, nach einer Operation, das sehen Sie hier, ist es wichtig, dass man im Anschluss ein halbes Jahr chemotherapiert. Mit was man das macht, gibt es zwei Medikamente, entweder mit Gemcitabine oder mit 5-FU. Beide Medikamente sind gleich gut wirksam. Das Gemcitabine ist allerdings etwas besser verträglich. Deswegen machen die meisten Zentren, sowohl in Ludwigsburg als auch hier in Esslingen, primär mal die Gemcitabine-Therapie. Und nur wenn die nicht vertragen wird, dann wechselt man zum Beispiel auf 5-FU um. Auch das ist neu in der Leitlinie. Man bricht dann nicht die Therapie ab nach 4 Monaten, wenn Gemcitabine nicht vertragen werden sollte, sondern man macht dann mit dem 5-FU weiter und macht die 6 Monate voll. Das ist eine neue Empfehlung der Leitlinie. Die gab es vorher so nicht. Bei dem Pankreaskarzinom, das ist auch etwas sehr Problematisches, was noch nicht fernmetastasiert ist. Also keine Lebermetastasen, kein Befall des Bauchfells, aber lokal schon fortgeschritten, das sieht man hier. Also ein großer Tumor in der Bauchspeicheldrüse, wo auch der Chirurg sagt im Tumorboard, das ist sehr unwahrscheinlich, dass ich den Tumor herausoperieren kann. Das nennen wir die lokal fortgeschrittenen Tumoren oder die haben keine Fernmetastasen. Und hier sehen Sie so einen Tumor, dieses große Weichteilgebilde. Und hier sehen Sie die Arterien, die aus der Bauchschlagader herauskommen. Die sind komplett durchsetzt durch den Tumor. Da wird selbst der waghalsige Chirurg sagen, keine Chance mehr, diesen Tumor zu operieren. Also definitiv nicht operabel. Aber dann gibt es auch diese Form von Bauchspeicheldrüsenkrebs. Hier sehen Sie die Arteria mesenterica superior, ein ganz wichtiger Punkt. Die mündet etwas weiter oben in die Bauchschlagader ein. Und hier sehen Sie diesen Bauchspeicheldrüsenkrebs, der diese Arterie um etwas mehr als 180 Grad tangiert. Das ist nach den amerikanischen Kriterien auch ein Zeichen, für zumindest eine grenzwertige Entfernbarkeit durch den Chirurg. Und diese beiden Szenarien definitiv nicht resektabel oder vielleicht nicht resektabel sind in dieser Gruppe abgebildet. Und hier sollte man eigentlich versuchen als Patient, und da ist eben auch wichtig, dass man dann vielleicht nicht nur mit einem Chirurgen spricht, sondern vielleicht auch mit einem Onkologen, eine Zweitmeinung holt, ist es manchmal vielleicht nicht sinnvoll, zuerst zu operieren. Es gibt ja Zentren, die operieren erstmal grundsätzlich, auch wenn die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt, nicht so hoch ist. Es gibt auch Zentren, die sagen, vielleicht sollte man erstmal vorher was anderes machen und den Chirurg nur dann zum Zuge kommen lassen, wenn das alles gut läuft. Und in der deutschen Leitlinie haben wir jetzt beschlossen, aufgrund von Studien aus Frankreich, unter anderem aber auch aus Australien, dass für diese Patienten das beste Konzept ist, nicht gleich den Bauch aufzumachen und zu operieren, sondern erstmal eine Chemotherapie vorzuschalten. Die Chemotherapie ist nicht palliativ primär mal gedacht, sondern man hofft durch diese Chemotherapie, die 3 Monate dauern soll, herauszufinden, die Patienten, die eine etwas günstigere Tumorerkrankung haben und nicht sofort Fernmetastase entwickeln. Viele Patienten, das sind so ca. 35%, entwickeln trotz einer solchen Chemotherapie mit Gemcitabine in den ersten 3 Monaten Lebermetastasen. Und die profitieren natürlich nicht von einer Operation am Anfang und die profitieren auch nicht von der Strahlentherapie. Und deswegen wäre das Konzept, dass man hier diese Chemotherapie durchführt, um eine sogenannte Patientenselektion zu erreichen. 30% fallen hier raus. Und wenn man diese Patienten dann anschließend radiochemotherapiert, Bestrahlung plus chemotherapiert, dann haben die ein besseres Überleben als diejenigen, die man einfach nur chemotherapiert ohne Bestrahlung. Und bei diesen Patienten hier kann dann sogar sekundäre Operationen durchgeführt werden mit einer Chance auf Heilung. Denn früher hat man diese Patienten hier einfach nur chemotherapiert und dann hat man natürlich keine Chance gehabt zu heilen. Das kann nur der Chirurg. Also man hat hier durchaus eine Option, so vielleicht bei jedem 4., 5. Patienten durch diese Sequenz Chemotherapie, Bestrahlung und Chemotherapie und eventuell Operationen vielleicht doch noch den ein oder anderen Patienten zu heilen. Das ist neu. Und das ist eine große Studie, die aus Deutschland kommt, die CONCO-007-Studie, die genau dieses Konzept auch nochmal wirklich wissenschaftlich hochwertig untersuchen wird und die wirklich die Antwort bringen wird, ob die Bestrahlung in diesem Konzept notwendig ist. Denn man beginnt hier mit einer Chemotherapie, entweder mit Gemcitabine oder mit diesem sehr intensiven Protokoll, Sie kennen das vielleicht schon, Folfirinox, komme ich später noch zu. Und diejenigen, die hier keinen Progress haben, also die wirklich durch die Chemotherapie kontrolliert werden, die werden dann randomisiert, einmal in Chemotherapie plus Strahlentherapie oder in den Kontrollarm, das war bisher der Standard, nur Chemotherapie und eventuell später OP. Und Sie sehen, das sind die Zentren, die an der Studie teilnehmen werden, das sind Esslingen, Stuttgart, Tübingen hier in der Gegend. Ich denke, Ludwigsburg hat sich sicher auch beworben oder wird sich bewerben. Das ist eine große Studie, wo eben auch nur Zentren teilnehmen werden, die viel Erfahrung mit Bauchspeicheldrüsenkrebs haben. Und falls jemand eine solche Erkrankung hat, dann werden wir den sicher in den nächsten Jahren dieser Studie behandeln. Gut, kommen wir jetzt zum metastasierten Bauchspeicheldrüsenkrebs. Also wir haben leider schon Fernmetastasen. Was gibt es dort Neues? Ein Standard nach der neuen Leitlinie ist die Chemotherapie mit Gemcitabine und Erlotinib, dem Tarceva. Hier ist es so, dass man grundsätzlich 8 Wochen behandeln sollte. Man rezeptiert also 2 Packungen von diesem Tarceva. Und wenn die Patienten innerhalb dieser ersten 8 Wochen keinen Ausschlag bekommen, das Ausschlag ist eine Nebenwirkung dieses Medikamentes, dann sollte man die Therapie beenden mit dem Tarceva und nur noch mit dem Gemcitabine weitermachen. Wenn nach 8 Wochen ein Hautausschlag vorhanden ist, dann behandelt man weiter noch weitere 4 Wochen und macht dann eine Computertomographie oder einen Ultraschall und guckt, ob der Tumor tatsächlich angesprochen hat. Das ist die erste Option. Und die zweite Option ist das, was ich Ihnen, das zeige ich Ihnen noch, warum ist das so? Wir sehen, dass diejenigen, die einen Hautausschlag bekommen, ein deutlich verbessertes Überleben haben nach einem Jahr, als diejenigen, die keinen Hautausschlag bekommen. 43% der Patienten mit Hautausschlag leben noch nach einem Jahr, 16% nur, wenn sie keinen Hautausschlag bekommen, obwohl sie beide die Medikamente bekommen, also Gemcitabine und das Erlotinib. Und die intensive Chemotherapie ist die zweite Empfehlung der deutschen Leitlinie, neben der Gemcitabine-Monotherapie. Das ist das sogenannte Folfirinox-Protokoll, 5-FU, Leucovorin, Irinotecan und Oxaliplatin. Eine sehr intensive Therapie, das ist nichts für jeden oder jede Patientin, aber für die fitten Patienten ist das eine Therapie, die hochaktiv ist, Wir sind erstmalig mit dieser Therapie über 10 Monate mediane Überleben herausgegangen. Normalerweise schaffen wir mit Gemcitabine nur so 5 bis 6 Monate medianes Überleben. Und Sie sehen, nach einem Jahr leben hier doch 50% jeder zweite Patient noch, trotz Metastasen. Und das ist schon ein Riesenfortschritt. Aber das ist etwas, was, wie gesagt, nicht für jeden Patienten möglich ist. Immuntherapie. Das ist ja mein Auftrag, zur Immuntherapie was zu sagen. Das geht eigentlich relativ schnell. Hier sehen Sie Blutgefäße, hier sehen Sie die Bauchspeicheldrüsenkrebszellen und diese Bauchspeicheldrüsenkrebszellen sind umgeben von sogenannten Bindegewebszellen, das nennen wir Fibroblasten. Und diese Fibroblasten, dieses Tumorstroma, das im Bauchspeicheldrüsenkrebs extrem stark ausgebildet ist, 80 bis 90% des gesamten Tumors, den Sie im CT sehen, besteht gar nicht aus Krebszellen, sondern aus Bindegewebszellen, das Tumorstroma. Das ist nur bei Bauchspeicheldrüsenkrebs so. Und deswegen kann man im CT und im Kernspin auch nicht unterscheiden, wenn Sie da diese, ich habe Ihnen das vorhin gezeigt, diese Knoten sehen, was davon tatsächlich Krebszellen sind und was diese tumorbeeinflussenden Bindegewebszellen sind. Und diese Bindegewebszellen sind immunologisch aktiv. Die bilden viele Eiweiße, die das Immunsystem aktivieren oder das Immunsystem auch unterdrücken. Und deswegen ist es prinzipiell schon sinnvoll, beim Bauchspeicheldrüsenkrebs über Immuntherapie nachzudenken. Theoretisch ist es so, dass man, da habe ich ja lange auch in Freiburg drüber geforscht, beim Leberzellkrebs, dass man dendritische Zellen, ich klicke das mal durch, das sind hier diese sogenannten antigenpräsentierenden Zellen, dass man die benutzen kann, um bestimmte Eiweiße, die der Tumor bindet, hier drüber zu prozessieren, das heißt zu verarbeiten und dann Helferzellen und Killerzellen so zu aktivieren, dass sie wieder zurück gegen den Tumor gehen und diesen Tumor angreifen können. Da sind ganz, ganz viele Eiweiße, Sie sehen das hier in Blau und Rot mit involviert, die brauchen wir nicht durchgehen, aber wenn es gelingt, diese antigenpräsentierenden Zellen so zu manipulieren, dass bestimmte Eiweiße aus dem Tumor so den Abwehrzellen im Körper präsentiert werden, dass die aktiviert werden, dann wäre es möglich, dass hier ein Angriff gegen den Tumor erfolgt. Aber hier haben wir einfach noch keine Daten. Es gibt aus anderen Tumorerkrankungen klare Hinweise dazu, dass man diese dendritischen Zellen in die Venen von Patienten oder auch direkt in den Tumor spritzen kann und dass es dann zu einer Immunantwort gegen den Tumor kommt. Aber beim Bauchspeicheldrüsenkrebs ist es ganz klar so, dass wir noch überhaupt keine Daten haben, die zeigen, dass das etwas Effektives sein kann. Hier haben wir nur tierexperimentelle Daten aus dem Ratten- oder aus dem Mausmodell. Also kein Standard, auch nach der neuen Leitlinie nicht. Kann man gar nicht empfehlen außerhalb von Studien. Dann zur Hyperthermie. Die Hyperthermie ist an sich ein attraktives neues Verfahren, eigentlich gar kein so neues Verfahren, aber ein Verfahren, was sich zum Ziel macht, die Körpertemperatur zu erhöhen, entweder lokal oder im gesamten Körper, bis auf teilweise über 40 Grad, um hier auf der einen Seite direkte antitumorale Wirkungen zu erzielen, aber auch bestimmte Eiweiße, Immunmechanismen zu aktivieren, die vielleicht zu einer Tumorbekämpfung führen. Sarkome. Also Bindegewebstumoren sind eigentlich die Hauptindikation, wo diese Hyperthermie eindeutig bewiesen ist durch randomisierte Studien. Die anderen Tumorerkrankungen, da gibt es kleinere Studien, die zeigen, dass es möglich ist, aber es gibt noch keine eindeutigen Überlegenheitsstudien, die uns zeigen, es ist Standard. Hier zwei Studien zur Hyperthermie fürs Pankreaskarzinom, retrospektiv, also rückwirkend aus einem Zentrum ausgewertet, nicht vergleichend, nicht randomisiert. Hier meint man, dass die Therapie mit Gemcitabine und Hyperthermie etwas besser ist als die Therapie mit Gemcitabine alleine. Ein Jahresüberlebensraten 48%. Das schaffen wir aber, wie gesagt, mit der Chemotherapie alleine auch, wenn sie etwas intensiver ist. Aus der Studie kann man nicht ableiten, dass die Hyperthermie tatsächlich besser ist als irgendetwas anderes, weil es leider nicht randomisiert ist. Es zeigt uns nur, dass es sinnvoll ist, die Hyperthermie weiter zu untersuchen beim Bauchspeicheldrüsenkrebs. Das Gleiche gilt auch in der Zweitlinientherapie. Hier gibt es eine Studie mit 22 Patienten. Auch hier sehen Sie, es sind sehr, sehr kleine Studien, einarmig, wo man meint, das ist gar nicht so schlecht, 4 Monate bis zur Progression nach einem Versagen der S-Linientherapie. Aber auch die deutsche Nahe-Leitlinie sagt klar, Hyperthermie hat nirgendwo einen Stellenwert bei der Behandlung des Pankreaskarzinoms außerhalb von klinischen, randomisierten, kontrollierten Studien. Aber jetzt was Positives zum Schluss, letzten 5, 6 Dias, was Positives. Es gibt eine neue Entwicklung beim Bauchspeicheldrüsenkrebs, die wir sicher im Laufe dieses Jahres vielen unserer Patienten anbieten werden. Und hier geht es nochmal zurück zu diesem Tumorstroma. Das Tumorstroma ist also ein ganz wichtiger Bestandteil vom Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und das Problem beim Tumorstroma ist auch, dass das Gemcitabine, hier in Rot und Orange dargestellt, nicht so richtig gut in den Tumor eindringen kann, weil die Blutgefäße zusammengepresst werden durch dieses Tumorstroma und deswegen wirkt es nicht so gut. Also wäre es sinnvoll, vielleicht dieses Tumorstroma wegzudrücken oder zu vernichten, damit die Chemotherapie besser hinkommt. Und hier gibt es ein Eiweiß, das heißt SPARC, müssen Sie sich merken, aber Sie sehen hier in hellblau, das sind die drüsigen Pankreaskarzinomzellen, das ist also eine mikroskopische Untersuchung, und hier, da sehen Sie das Stroma, das ist also dieses Bindegewebe. Und dieses Bindegewebe ist schwarz gefärbt und schwarz ist hier in diesem Fall dieses Eiweiß SPARC. Und beim Bauchspeicheldrüsenkrebs wird SPARC in über 80% der Fälle gebildet. Und wir wissen, dass Patienten, die SPARC im Bindegewebe haben, eine ganz schlechte Prognose haben. Und diejenigen, die SPARC nicht im Bauchspeicheldrüsenkrebs haben, die haben eine sehr gute Prognose. Hier leben noch 50% nach 5 Jahren. Also das sind wirklich scheinbar sehr, sehr gute Patienten. Und jetzt gibt es ein neues Medikament, das heißt Nanoalbumin, NAP abgekürzt, formuliertes Paclitaxel. Paclitaxel ist ein Taxan, wir haben gerade gehört, Taxane machen Polyneuropathie an Füßen und Händen. Und das ist ein neu formuliertes Taxan, was etwas weniger Polyneuropathie macht als das klassische Paclitaxel, weil es eben in diese Albuminpartikel letztendlich gelöst ist. Und wenn Sie das in die Vene spritzen, dann löst sich das langsam auf. Und der Vorteil ist, dass das Albumin, das Paclitaxel aus der Blutbahn spezifisch, Sie sehen das hier, das ist eine mikroskopische Untersuchung, durch die Wand des Blutgefäßes in den Tumor und ins Bindegewebe hereintransportiert. Also diese Goldkügelchen hier, da ist Albumin dran, dann geht es hier durch. Und das, hier in diesem Bild sieht man auch, dass letztendlich die Tumorzellen und die Bindegewebszellen das Albumin trinken. Das nennen wir Makropinozytose. Diese wunderschönen hellen gelben Vesikel, die wir hier sehen, da ist Albumin drin und dadurch kann das Chemotherapeutikum in die Zelle hereingelangen. Und wie funktioniert das jetzt? Man spritzt also dieses neue Medikament in die Vene. Dann wird das, zerfällt das in diese Komplexe, Albumin und Chemotherapeutikum. Dann kommt es auf die Oberfläche von den Blutgefäßen, wird durch die Blutgefäße aktiv durchtransportiert. Sie sehen, das läuft hier durch. Hier ist jetzt der Tumor. Dann kommt es auf der anderen Seite raus. Und dann läuft dieses Chemotherapeutikum über SPARC an die Bindegewebszellen. Weniger an die Tumorzellen, sondern an diese Stromazellen ran. Und dann können die Stromazellen kaputt gehen. Und was passiert? Sie sehen das hier. Das ist eine Studie, die auf dem letztjährigen Krebskongress durchgeführt wurde. Das sind Bauchspeicheldrüsenkrebspatienten, wo der Chirurg gesagt hat, die kann ich operieren. Man hat ihnen aber vorher das Chemotherapeutikum gegeben. Und Sie sehen, wenn man die nur mit Gemcitabine behandelt oder bestrahlt, sieht man, dass dieses Stroma, diese Fasern, die den Tumor umgeben, hier ist der Tumor in Dunkel und alles, was rot ist, ist letztendlich Fasergerüst, dass das völlig intakt ist. Mit dem neuen Medikament, dem Nab-Paclitaxel, wird es Matsch. Das heißt, dieses neue Medikament kann tatsächlich das Stroma kaputt machen und dadurch kann die Chemotherapie besser in den Tumor hereinkommen. Zusammengefasst kann man also auch sagen, und deswegen wird es ein neuer Standard, letztes Dia, dass dieses neue Medikament auch zu einem verlängerten Überleben führt. Sie sehen hier Gemcitabine alleine in schwarz und hier die Überlebenskurve von dem Medikament Nab-Paclitaxel plus Gemcitabine. Und Sie sehen hier, dass es signifikant zu einer Verlängerung des Überlebens kommt auf 8,5 Monate im Median, sodass wir dieses Jahr, wenn die Zulassung Ende des Jahres erfolgt, hier einen neuen Standard haben werden, den wir neben dem Erlotinib und neben dem Folfirinox nehmen können. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Professor Geisler, das war ein hervorragender Vortrag, der sehr vieles über die Therapie gebracht hat. Fragen bitte aus dem Publikum.
Guten Tag, ich hätte die Frage, wenn das Medikament dann zugelassen ist, wie kann man sich das vorstellen mit dem Einsatz? Ist dann jedes Krebszentrum in der Lage, diese Therapie durchzuführen? Oder ja. Sind das nur bestimmte?
Das Medikament, das hat schon einen Handelsnamen, das heißt Abraxane. Ja, das ist schon zugelassen, allerdings nur beim fortgeschrittenen Brustkrebs, genau. In der zweiten Linientherapie. Das heißt, das ist schon auf dem Markt, da haben wir viel Erfahrung mit, das ist nichts, was experimentell ist. Es ist jetzt nur eben zusätzlich gezeigt worden, dass es auch beim Bauchspeicheldrüsenkrebs sehr gut wirkt. Und sobald eine Zulassung da ist, das wird, denke ich, Anfang 2014 werden, sollten dann eigentlich alle Krebsspezialisten, also insbesondere Onkologen, aber auch Gastroenterologen, die sich mit Krebserkrankungen auskennen, dieses Medikament einsetzen können. Wir werden vielleicht in Esslingen, weil wir auch an dieser Zulassungsstudie teilgenommen haben, schon im Frühjahr oder im Sommer dieses Jahres an einem sogenannten Early Extended Access Programm dieses Medikament frühzeitig von der Firma gestellt bekommen, noch vor der Zulassung. Und dann kann man es eventuell den Patienten ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr vorher im Rahmen von der Studie verabreichen.
Besten Dank.
Weitere Fragen bitte.
Eine Frage, habe ich die Kurven richtig interpretiert, dass ein mittleres Überleben von dem einen zu der neuen Behandlung ungefähr bei 3 bis 4 Monaten liegt?
Exakt, im Median, im Median, das ist ganz wichtig, bei den Einjahresüberlebensraten, also gehen Sie mal auf 12 Monate, das ist ja immer, finde ich, wichtiger als im Median. Median heißt, was passiert bei der Hälfte der behandelten Patienten? Ja, das heißt, genau wenn Sie 100 Patienten in der Studie haben und Sie gucken, wenn 50 Patienten gestorben sind, wie ist der Unterschied in den beiden Gruppen, genau bei 50 Patienten, dann sehen Sie eben einen Unterschied von circa 3 Monaten. Nach einem Jahr ist es aber so, leider sieht man hier die Zahlen nicht, dass hier mit Gemcitabin alleine, das kennen wir, irgendwie nur 20-23% leben, mit dem Nab-Paclitaxel sind es aber fast 50%. Also das ist eine Therapie, die fast so effektiv ist wie dieses Folfirinox, aber etwas weniger Nebenwirkungen hat.
Jetzt hätte ich nochmal die Frage, ist das auch kombinierbar dann mit dem 5-FU-Programm?
Nein.
Also parallel zur Chemotherapie?
Nein, da haben wir keine Daten. Das muss man mit Gemcitabin machen. Wir werden auch in Deutschland natürlich versuchen, dieses Medikament vor die Operation zu schalten eventuell, weil eben wir zeigen konnten, dass eben dieses Tumorstroma weggedrückt wird durch dieses Medikament. Und das könnte natürlich dann dazu führen, dass der Chirurg grenzwertig resektable Tumoren besser resezieren kann, wenn Tumorstroma weg ist und er dann mit dem Skalpell an den kritischen Regionen heran besser entlang operieren kann. Also da werden Studien kommen. Und es gibt auch schon einzelne Fallberichte. Ich habe Ihnen die Daten vom amerikanischen Krebskongress gezeigt, dass das gut möglich ist und die Chirurgen keine Angst haben müssen, nach einer 2 bis 3 monatigen Chemotherapie dann zu operieren. Das geht sehr gut. Aber das ist noch kein Standard, das müssen wir in Studien evaluieren. Gut, dann kommen wir, glaube ich, jetzt zur Patientenstudie.
Nee, der Herr Krause hat noch eine Frage. Ach, eine Frage. Augenblick, bitte.
Ich habe auch noch eine Frage, Herr Professor Geißler. Zwei Fragen. Frage Nummer 1, ist eigentlich irgendwas bekannt über die Nebenwirkungen des neuen Medikamentes? Und die zweite Frage ist eine Frage, die hat eigentlich nur bedingt damit zu tun. Und zwar das Pankreaskarzinom leidet ja unter anderem darunter, dass man es relativ spät diagnostizieren kann. Und es ging eigentlich eine Meldung durch die Presse, durch die Publikumspresse allerdings, dass ein College-Student in den USA in Zusammenarbeit mit Johns Hopkins University was erfunden hat, sozusagen die Metatolin-Expression.
Habe ich auch gelesen.
Und gibt es da irgendwelche Meinungen von den Medizinern dazu? Ist es mehr eine Ente? Oder so ganz als Patient könnte man das ja als medizinische Sensation einschätzen, wenn es stimmen würde? Oder sehe ich es falsch?
Kommen wir zur ersten Frage. Die Nebenwirkungen von diesem Medikament Nab-Paclitaxel in Verbindung mit Gemcitabine sind vor allem zwei. Das eine ist in der Tat die sogenannte Polyneuropathie, haben wir gerade darüber gehört, macht natürlich dieses Abraxane auch und führt durchaus so bei einem Drittel der Patienten dazu, dass man die Dosis reduzieren muss. Das wird so bei 130 Milligramm pro Quadrat gegeben und man muss doch bei einem hohen Prozentsatz der Patienten im Verlauf der Therapie, man behandelt ja circa 8, 9, 10 Monate, selbst mit Metastasen, muss man mit der Dosis auf 100 oder sogar 75 Milligramm pro Quadrat zurückgehen. Es wirkt aber trotzdem. Das haben wir gezeigt. Da gibt es auch Fallberichte schon von einzelnen Patienten, dass es auch bei niedrigen Dosierungen wirkt. Und die zweite Nebenwirkung ist natürlich die Schädigung des Knochenmarks. Also das Abraxane in Verbindung mit Gemcitabine ist dort sehr, sehr stark hämatotoxisch und führt eben dazu, dass die weißen Blutkörperchen, die roten Blutkörperchen und auch die Blutplättchen sehr stark abfallen können. Das ist für uns Onkologen aber ja, Alltag. Da haben wir keine Angst vor. Wir passen auf sie auf, wenn wir sowas durchführen. Man kann Wachstumsfaktoren geben, damit die Zellen wieder ansteigen. Man kann ihnen Blut geben, man kann die Dosis reduzieren. Also vor dieser Knochenmarkstoxizität haben wir eigentlich wenig Angst. Das ist auch etwas, was ihnen keine Probleme macht, den Patienten, weil es nicht wehtut. Man muss eben nur auf Infektionen aufpassen und muss die Patienten regelmäßig sehen, also wöchentlich, und dann eventuell Konsequenzen draus ziehen. Das tritt sehr häufig auf, ist aber für uns eigentlich nicht besonders relevant. Die PNP ist hier von der Lebensqualität sehr, sehr viel problematischer. Achso, zweite Frage, ja. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, was dieser Test ist. Das habe ich noch nicht herausbekommen, auf was der genau basiert. Der ist ja patentgeschützt. Er scheint ein sehr gefragter junger Mann zu sein, ich glaube 17 Jahre alt, ja, so wie ich das gelesen habe, oder 16 sogar erst, und wird schon überall auf der Welt herumgereicht als zukünftiger Nobelpreisträger. Also wenn er es wirklich schaffen sollte, beim Bauchspeicheldrüsenkrebs einen molekularen Früherkennungstest, den man zum Beispiel aus dem Blut einfach abnehmen kann, zu entwickeln, dann muss ich sagen, dann ist das etwas, was in der Tat ein gigantischer Schritt nach vorne ist, denn wir haben keine Chance auf Früherkennung beim Pankreaskarzinom. Aber ich bin, wie mit allem, was durch die Presse geistert, immer erstmal ein kritischer Wissenschaftler und möchte die Primärdaten sehen, bevor ich jetzt in irgendeinen Hype...
Kleine Anmerkung, Herr Professor Geister, diese gleiche Frage ist heute Morgen von Professor Tschatscher schon beantwortet worden. Die habe ich ihm schon gestellt, weil das ist Mesothelin und der hat
Mesothelin
schon dazu entsprechend...
Ja, das glaube ich aber nicht, dass das dann schlagenden Erfolg haben wird. Das kann ich jetzt schon sagen. Glaube ich nicht, aber warten wir mal ab.
Herr Professor Geißler, setzen Sie die neue Substanz auch beim NET-Tumor ein oder nicht? Nur beim Adenokarzinom?
Nein, nicht beim NET-Tumor. Da gibt es überhaupt keine Daten. Taxane sind auch nicht so wirksam bei neuroendokrinen Tumoren. Das hängt ein bisschen davon ab, wie die differenziert sind. Bei diesen ganz hoch differenzierten Bauchspeicheldrüsen-NET-Tumoren, also G1-Tumoren, macht man gar keine Chemotherapie. Und bei G2-Tumoren würde man zum Beispiel Therapien machen wie Temozolomid oder wie Oxaliplatin und 5-FU. Und bei den ganz aggressiven G3-Tumoren, die behandelt man wie ein kleinzelliges Lungenkarzinom. Das sind in der Regel Chemotherapien, die mit Cisplatin-Etoposid laufen oder mit irinotecan-basierten Chemotherapien.
Dann hätte ich noch eine Frage. Was würden Sie einem austherapierten Betroffenen sagen, der alle Chemos schon durchlaufen hat, Folfiri, Gemcitabin, Erlotinib, wäre das auch noch eine Möglichkeit und kann man die auf ein Sonderrezept oder wie man das jetzt sagt, schon bekommen?
Das ist eine gute Frage. Wir haben das schon gemacht. Klar, wenn jemand, das ist ja leider selten der Fall, aber jemand, der Bauchspeicheldrüsenkrebs hat mit Metastasen, der Gemcitabin hatte, der dann in der Zweitlinie Oxaliplatin 5-FU hatte, der vielleicht auch noch einen Folfiri hatte, der muss dann schon noch in einem sehr guten Allgemeinzustand sein, aber man sieht es immer wieder, um ihm dann noch was zu geben. Und wir haben mit 2 oder 3 Patienten in der Tat Erfahrungen gemacht, der Brugger in Villingen-Schwenningen auch, die dann nochmals das Abraxane verabreicht haben, in dem Fall aber als Monotherapie. Das ist aber jetzt, muss man sagen, eine sehr individualisierte Therapie eines Onkologen, der sich einfach mit den Daten gut auskennt. Wir haben ja überhaupt keine Studiendaten, die zeigen, dass das Abraxane in der 4. Linie nach all diesen Vortherapien noch irgendetwas tut. Bei einem Patienten von den 3 bei uns hat es tatsächlich eine relativ lange Zeit, nämlich 4 Monate nochmal gewirkt, bei den anderen beiden nicht. Also da brauchen wir sicher weitere Studien. Aber im Einzelfall, wenn jemand wirklich fit ist, muss man bei der Krankenkasse anrufen, fragen, würdet ihr einen solchen Therapieversuch bezahlen? Das Medikament ist teuer. Denn wenn die Krankenkasse hinterher kommt und sagt, das ist nicht zugelassen, was habt ihr da gemacht, zahlt mal das Geld zurück, dann muss das Krankenhaus die ganzen Therapiekosten zurückzahlen. Also das muss man vorher mit der Krankenkasse abstimmen.
Dann hätte ich noch eine abschließende Frage. Ich war ja bei den S3-Leitlinien, als Sie sie vorgestellt haben, dabei. Und
wir haben Sie extra vorgeschlagen, dass Sie da mit teilnehmen sollen.
Vielen, vielen Dank. Ich glaube, ich habe auch ganz gut aufgepasst. Aber jetzt noch mal eine Frage. Habe ich das richtig verstanden, dass in Ihrer S3-Leitlinie jetzt die Bestrahlung out ist? Beim Pankreaskarzinom? Oder habe ich das falsch verstanden?
Nein, also jetzt nochmal, da müssen wir jetzt ganz klar unterscheiden. Also die Bestrahlung hat überhaupt keinen Stellenwert, weder vorher noch nachher bei einem Tumor, der vom Chirurgen als primär operabel eingeschätzt wird. Also ein Tumor, der nur auf die Bauchspeicheldrüse begrenzt ist, nicht die großen Gefäße in der Umgebung involviert, hier hat die Bestrahlung keinen Stellenwert, weder vorher noch nachher. Wer das macht, sollte es meines Erachtens in Studien machen, und wenn er es außerhalb von Studien macht, dann verstößt er gegen den wissenschaftlichen Standard. Ich weiß, dass es viel gemacht wird in Deutschland, aber es ist durch keine Studien erhärtet. In der metastasierten Situation hat sowieso keinen Stellenwert, außer um die Lebensqualität zu verbessern, zum Beispiel wenn man schmerzhafte Knochenmetastasen hat, die bestrahlt man natürlich, klar. Aber neu ist hinzugekommen, dass die Bestrahlung eben einen Stellenwert hat bei diesen großen lokalen Tumoren, wo der Chirurg sagt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich den sofort rausbekomme. Da ist eben jetzt die Sequenz Chemotherapie 3 Monate, abwarten, ob die gut laufen, die Patienten, keine Metastasen bekommen, und dann kommt die Strahlentherapie ins Spiel. Also wir haben eigentlich der Strahlentherapie bei diesen Patientinnen und Patienten die Tür geöffnet in der Leitlinie.
Und wie sieht es mit Protonenbestrahlung aus?
Das ist völlig egal, da haben wir keine Daten. Wir brauchen für den Bauchspeicheldrüsenkrebs keine Protonenpumpenbestrahlung. Wir brauchen eine gute 3D-konformationelle Bestrahlung, wir brauchen eine IMRT, damit geht das auch. Aber diese ganzen aus Werbegründen natürlich von einzelnen Kliniken propagierten neuen Protonenbestrahlungen brauchen Sie beim Bauchspeicheldrüsenkrebs nicht. Die sind wichtig bei Rückenmarkstumoren, die sind vielleicht wichtig beim Prostatakarzinom, aber beim Bauchspeicheldrüsenkrebs kann man wunderbar ganz normal bestrahlen. Da braucht man diese neuen innovativen Bestrahlungsverfahren eindeutig nicht.